Rising Darts, der Podcast zum Besserwerden.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rising Darts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Statistiken sind herrlich, möchte ich mal an dieser Stelle sagen. Gerade im Dart ist es ja ein Sport, wo wir extrem viele Zahlen haben, die wir uns angucken können. Und ihr wisst ja, ich selber spiele auf dem Scoria-System viel, auf dem Autoscoring-System. Und habe mal vorhin so ein bisschen durch meinen Account gestöbert. Ich spiele jetzt seit 5 Monaten da drin. Und das ist schon wirklich geil. Also macht schon Laune, wenn man so ein absoluter Dart-Nerd ist, sich seine eigenen Sachen da anzugucken. Deshalb an der Stelle vielen Dank an alle, die da das nach vorne getrieben haben mit diesen Statistiken und Autoscoring-System und Co. Ich finde, es ist wirklich eine geile Sache. Und auch heute bin ich zum Glück wieder nicht alleine hier, sondern habe einen ganz spannenden Gast, und zwar heute den Daniel Küttner. Hi Daniel.
Servus.
Du bist ja auch unterwegs auf dem Scoria-System immer wieder. Wie ist es für dich so mit deinen eigenen Statistiken? Guckst du da auch immer wieder rein?
Ja, also ich bin ja auch ein totaler Statistikfreak. Und seitdem ich das Scoria-System habe, gucke ich da natürlich rein in meine Statistiken, wie, wann, wo man sich verbessert, wo man vielleicht auch schlechter geworden ist. Kommt immer drauf an, ne? Oh ja, da gucke ich auf jeden Fall.
Ich hatte auch gesehen, du hast ja einen etwas größeren Instagram-Kanal, wo wir auch in Kontakt getreten sind dann. Und du hattest, glaube ich, auch bei einem Post so ein, wie so einen Jahresrückblick gemacht für das letzte Jahr. Und da hatte ich auch gesehen, da hast du ja auch einige so Statistiken mal aufgereiht. Unter anderem, glaube ich, über 650, 180er. Ist das richtig?
Genau. Ich habe tatsächlich, ich mache das normalerweise nicht mit den Zählen meiner ja, 180er, aber ich habe da mit einem Kumpel quasi ein bisschen einen Deal gehabt, wo dass man doch mal zählen und wer halt mehr hat. Und dadurch ist es entstanden. Also dieses Jahr mache ich das nicht wieder, weil es ist immer mir zu viel Geschreibe und nach, naja, man muss halt mal gucken, ne?
Aber es ist schon eine beachtliche Zahl, muss man sagen. Also im Schnitt fast 2 jeden Tag, das ist schon ordentlich. Jetzt haben wir schon angefangen, so ins Gespräch reinzugehen. Vielleicht rudern wir noch mal kurz zurück, damit die Leute, die dich noch gar nicht kennen, noch mal eine kleine Vorstellung von dir kriegen. Deshalb sag doch gern mal für die Leute so ein bisschen, wie bist du überhaupt zum Dart gekommen? Seit wann spielst du? Wo, in welcher Region bist du unterwegs? Und wie ist aktuell so dein Stand, was macht so der durchschnittliche Average in Turnieren und Co., wo du da so stehst?
Okay, also zum Dart bin ich gekommen im Juli 22. Das ist mit einem Kumpel zusammen entstanden. Wir haben darüber geredet, über Dart. Wollen wir es nicht mal ausprobieren? Haben da ein bisschen auf einer E-Dart-Scheibe gedackelt. Das war dann aber halt auch zu Hause ziemlich laut und nervig irgendwie und dachten so, naja, dann holen wir uns mal so eine Sisal-Scheibe nach Hause. Und ja, da habe ich dann halt angefangen, auch so ein bisschen hier mein Setup zu bauen und habe dann viele Online-Spiele gemacht und mit ihm dann halt viel gezockt. So bin ich halt quasi zum Dart gekommen. Ist tatsächlich ja noch nicht lange her, ne? Jetzt ein bisschen was über 2 Jahre oder 2,5 Jahre. Genau. Average, nee, was hast du jetzt noch alles gefragt? War ganz schön viel.
Ja, genau, waren einige Sachen hintereinander. Welche Region ist das, wo du unterwegs bist?
Also ich bin aus Thüringen in Gera. Und genau, und hier spiele ich auch in dem ansässigen Verein bei den Steel Darts Silbitz. Und ja, die Turniere im Umkreis nehme ich schon ab und an auch mal ein bisschen weiter weg mit. Da kann ich auch schon mal bis nach Hessen, Sachsen, Sachsen-Anhalt. Muss nicht zwangsläufig jetzt in Thüringen bleiben. Mein letztes Turnier war sogar in Holland, in Assen.
Ja, da möchte ich auch nochmal mit dir drüber sprechen gleich, weil das war ja das größte Turnier der Welt und da war ich ein bisschen neidisch, als ich gesehen habe, du warst vor Ort, weil ich habe es dieses Jahr nicht hingekriegt von der Planung. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Vielleicht nochmal kurz so dein Average, weil du sagst ja auch, du spielst jetzt erst seit, sind ja dann knapp 3 Jahre und hast ja aber schon beachtliche Leistungen und vor allem Leistungsspitzen immer wieder drin, habe ich gesehen. Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Worte sagen, wo du da so stehst im Durchschnitt.
Ja, also angefangen habe ich, wo ich 2022 angefangen habe, da stand ich irgendwas bei 40. Das ging aber dann schon ziemlich zügig was nach oben, zu 50. Ich habe mir dann auch immer eine Grenze gesetzt. Jetzt willst du mal versuchen, 55 konstant zu spielen. Das ging ziemlich zügig, muss ich sagen. Und für dieses Jahr ist tatsächlich meine Zielstellung, die 70 vorne konstant zu spielen. Ist schwierig, ob ich das jetzt dieses Jahr schaffe, das wird sich zeigen. Und aktuell spiele ich eigentlich wenig unter 65, kommt natürlich trotzdem vor, ne? Liegt natürlich immer an den Doppeln am Ende. Und ja, also da bewege ich mich derzeit so zwischen 60 und 65. Also ich habe auch Ausreißer nach oben, viele Ausreißer mit 70 nach oben und einige mit 80. Und ja, 90 habe ich auch schon gespielt, ein Spiel von Best of Five.
Das ist schon ein sehr stabiles Niveau, wo, glaube ich, auch viele der Zuhörer jetzt gerne hinkommen würden. Hast du da, weil der auch bei dir noch recht nah dran ist, dass du angefangen hast, schon direkt irgendwelche Tipps bzw. irgendwelche Methoden? Also wie trainierst du, wie viel trainierst du, welche Trainingsspiele, dass du da vielleicht so ein paar Impulse geben kannst, dass der ein oder andere direkt, wenn er jetzt hier fertig ist nachher mit Hören, auch was an einem eigenen Board umsetzen kann?
Ja, also am Anfang war es so gewesen, dass ich quasi nur gezockt habe und das wirklich viel. Also da waren Tage dabei, da stand ich 10 Stunden an Bord.
Was?
Das ist jetzt ein bisschen weniger geworden. An einem Wochenende kann es schon mal passieren, dass es trotzdem 8 Stunden sind, wenn ich nicht gerade auf einem Turnier bin. Oder sind Kumpels sind da, die sind dann halt auch mal 6 Stunden da und dann wird halt 6 Stunden gezockt. Und irgendwann habe ich natürlich gesehen, in den Online-Spielen, was halt meine Defizite sind. Und ja, die hieß es dann irgendwie anzugehen. Ne? Und da habe ich dann tatsächlich das Cricket für mich gefunden. Und ich finde, bis heute, wo ich damals schon angefangen habe, bis heute ist für mich Cricket einfach das beste Trainingsspiel. Weil du halt quer übers Board musst. Und auch gerade was das Stellen dann am Ende angeht, ist es sehr wichtig, die Triple auch zu treffen. Vielleicht auch in verschiedenen Kombinationen und Reihenfolgen. Doppel sind natürlich nicht so beinhaltet, aber die kann man natürlich dann mit einem, ich sag mal, vielleicht mit einem Around the Clock auf die Doppel weiterüben. Genau, und das ist natürlich dann nicht das Einzigste gewesen, weil so viel nur Cricket spielen ist ja dann auch nicht so sinnvoll. Und dann habe ich mir halt noch so Trainingspläne, die gibt es auch im Internet, die kann man sich ausdrucken, die kann man sich auch, sag ich mal, individuell ein bisschen umbauen oder nur das sich raussuchen, was vielleicht für einen wichtig ist. Das hat mir auch sehr geholfen. Und was mir aber auch wirklich eigentlich am meisten geholfen hat, ist eigentlich das Golia-System tatsächlich. Also seitdem ich das Golia-System habe, habe ich tatsächlich auch eine ordentliche Schippe draufgelegt. Ich weiß nicht warum. Es liegt wahrscheinlich höchstwahrscheinlich daran, dass man irgendwie mehr Zeit hat, sich auf das Spiel zu konzentrieren. Sag ich mal jetzt zum Beispiel wie in einem Ligaspiel oder in einem Turnierspiel, dass du einfach dein Spiel machst und nicht nebenher irgendwas eingeben musst oder deinen Score eingeben musst oder was auch immer. Das ist so ein bisschen, finde ich, ja, wie in einem Ligaspiel. Wie wenn du einen Caller hast, ne? Dieses Autoscoring. Also das hat mir auf jeden Fall sehr weit geholfen.
Na, ich muss auch sagen, für mein Spiel war das auch auf jeden Fall der Beschleuniger in die nächste Stufe so. Und ich habe auch so das Gefühl, durch diesen Gegnerdruck, auch wenn es ja in dem Sinne nicht um irgendwas Wichtiges geht, aber wenn du diese Online-Turniere spielst und so, dass dieser Druck, den du dann doch so ein bisschen mehr hast, als wenn du nur selber für dich spielst, dass der was bringt, dass ich es auch merke, bei mir zumindest, wenn ich jetzt richtige Turniere in der Realität, sage ich mal, spiele, dass ich auch da gelassener bin, seit ich aufs Goya spiele. Also ich glaube auch, dass das wirklich viel bringen kann. Und du hast gerade die Trainingspläne noch angesprochen. Wo können die Leute, die da Lust haben, sich was anzugucken, das finden? Weil du gesagt hast, die kann man irgendwo runterladen.
Ja, das weiß ich jetzt gerade aktuell nicht so genau. Auf jeden Fall habe ich die Trainingspläne einfach auf Google gesucht und ich
Okay.
habe die einmal runtergeladen quasi, habe die mir ausgedruckt und habe die immer wieder kopiert und dann habe ich die quasi abgearbeitet.
Okay, ich weiß auf jeden Fall, dass bei daten.de einige Sachen online sind. Also
Genau
da.
da war, genau da waren sie, ja, genau,
Ja,
stimmt,
okay,
stimmt.
genau. Da könnt ihr auf jeden Fall alle mal gucken, die jetzt sagen, sie würden auch gerne mal einen Trainingsplan sich angucken. Da gibt es so verschiedene so Zettel zum Ausdrucken als Vorlagen für ausführlichere Trainingsspiele und so. Also die haben ein suited Portfolio. Und wie sieht da so ein Trainingsplan grob aus? Nur, dass ich da eine Vorstellung habe.
Also da gibt es verschiedene Arten von Trainingsplänen. Es gibt zum Beispiel einen Trainingsplan, der ist aufgebaut für Scoring oder für das Doppel oder Was haben wir noch gehabt? Powerscoring und sowas. Also die sind verschieden gestaffelt und so ein Trainingsplan ist dann aber nochmal quasi aufgestaffelt in verschiedene Sachen. Also es ist wirklich, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich will heute mal Doppel üben, dann tut man sich, da kannst du dir dann drei oder vier verschiedene Doppeltrainingspläne ausdrucken und suchst dir einen raus, der dir vielleicht am meisten liegt oder was am besten gerade dorthin passt, wo deine Defizite sind. Finde ich ganz gut. Man muss natürlich dann auch immer schreiben und den Zettel dann ausfüllen. Aber ja, an und für sich ist das eine gute Sache.
Das ist schon eine ganz coole Sache, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe auch damals öfter trainiert, habe ich jetzt schon eine Weile nicht mehr gemacht mit einem Trainingsplan, beziehungsweise es war immer so eine Abfolge von Dingen, die du ja halt durchgespielt hast an Bord, die ja von Anton Pein, glaube ich, war. Damals ja auch ein bekannter Spieler. Den müsstet auch noch bei daten.de, glaube ich, geben. Also für die Leute, die da Interesse haben und sich das angucken wollen, schaut mal auf der Website vorbei, da werdet ihr das irgendwo auf jeden Fall finden. Und wir kommen jetzt mal zu dem größten Turnier der Welt, bei dem du tatsächlich dabei warst. Das finde ich ganz besonders spannend, weil ich persönlich niemanden sonst kenne in meinem Umfeld, der den weiten Weg gemacht hat. Die Dutch Open, ich glaube, es waren über insgesamt 5000 Teilnehmer, ne? Korrigier mich, wenn.
Für das Men-Single-Turnier waren es 4.175 Teilnehmer.
Ja, und nur für
Insgesamt,
das eine ist schon Wahnsinn.
ja, insgesamt waren es wohl über 8.000 Teilnehmer. Ist natürlich auch wieder gestaffelt in Männer-Single, Frauen-Single, Paradarter. Es gab Paradarter stehen, Paradarter Wheelchair. Es gab Jungs und Mädels, Frauen, die Doppelteams. Genau, da war schon ordentlich was am Start.
Schon absolut krass, also über 8000 Spieler, wenn man sich das von der Logistik mal vorstellt und so. Jeder, der mal selber ein Turnier geplant hat, irgendwie mit, sag ich mal, 32 oder 64 Leuten, weiß, was das schon an Aufwand bedeuten kann. Und dann mit ein paar tausend Leuten. Erzähl gerne mal, wie das so vor Ort war, wie das ablief, wie das Feeling da auch war, wie so die Stimmung untereinander war. Also, ich finde es wirklich absolut spannend, was da so abging.
Also erstmal, es war wirklich der absolute Wahnsinn. Man kann das eigentlich gar nicht so richtig in Worte fassen, wenn man, sage ich mal, sich auf Turnieren bewegt mit 32 bis 200 plus Teilnehmern, ne? Von daher ist das, ja, das ist irgendwie auch unvorstellbar, ne? Es waren über 200 Boards. Allein das ist schon, sage ich mal, die Größenordnung. Das waren einfach Dimensionen. Da muss man einfach mal dabei gewesen sein. Und so richtig beschreiben, ganz ehrlich, also wie es genau war, so, das kann man eigentlich gar nicht richtig, ne? Wir sind dort angekommen, am ersten Tag, da war das Warm-up-Turnier, da waren tatsächlich bloß, ich glaube, was war da gemeldet? 600 oder 700 Mann, nur in Anführungsstrichen. Da war schon auch schon gut was los, sage ich mal. Bei dem Doppelturnier, da waren, das war dann einen Tag später, den Freitag, auch wirklich eine riesige Menge von Menschen. Und das eigentliche Event, dann das Men Single, da war dort die Hölle los. Also wie einfach unbeschreiblich. So viele Menschen an einem Ort und alle wollen Dart spielen. Total geil, ne? Und auch die ganze Logistik und die Turnierleitung, wie die das alles unter ihren Hut bekommen hat, also wirklich perfekt. Also da kann man nichts dran meckern, ne? Das Catering oder Getränke und alles, es war einfach, das hat alles, es war alles stimmig, ne? Die haben sich da, glaube ich, für so ein Spiel zwischen 17 und 20 Minuten haben die genommen. Hab auf meine App geguckt, jetzt mal beispielsweise, okay, Kütte spielt jetzt 11:20 Uhr, dann bin ich da so 10 Minuten eher hin und das hat halt auch immer gestimmt, es hat immer gepasst, ne? Also es war nie ein Spiel, wo ich, keine Ahnung, sage ich jetzt mal, eine halbe Stunde warten hätte müssen oder irgendwas, ne? Es hat immer alles hingehauen aber es war natürlich auch alles hochfrequentiert, ne? Also hinter meinem Board, wo ich gespielt habe, standen mindestens immer 50 Leute, mindestens. Und bei dem Spiel im Doppel, wo wir gegen Alexander Merks gespielt haben, aktuell Tabelle, Ranglisten 119. Hat ja auch unter WM letztes Jahr mitgespielt, ist gegen Norbert rausgeflogen. Den hatten wir dann im Doppel. Da war die Hölle los hinter unserem Board. Wir sollten eigentlich erst am Streaming-Board spielen, auf der, also an der, nicht an der, auf der ganz großen Bühne, sondern die hatten noch einen separaten Raum, wo 5 Boards waren und eine riesige Schrägtribüne, wo, ich sag mal, 2000 Leute vielleicht draufgepasst haben. Die war
Krass.
auch immer zur Hälfte oder bis zum Dreiviertelsten, sage ich mal, gefüllt. Und aber es hat sich dann verschoben dadurch, dass das zeitlich irgendwie nicht geklappt hat, weil dort niemand anders gespielt hätte, hat. Und somit sind wir an unserem Board geblieben und da war einfach die Hölle los dahinter. Wirklich. Das war schon
Na,
Wahnsinn.
kann ich
Und
mir
im Großen
vorstellen.
und Ganzen, wie gesagt, man kann das nicht so richtig in Worte fassen. Es waren zu dem Single Man, zu dem Samstag, schätze ich mal, waren bestimmt 10.000 Leute in dem Hotel. Ne? Wir sind früh gekommen, ziemlich zeitig, 9 Uhr, weil der Kollege schon 9 Uhr gespielt hat. Und wir sind trotzdem von unserem Parkplatz bis zum Hotel 20 Minuten gelaufen. So weit waren wir weg vom Parken.
Krass. Und das Ganze wurde mit Dart Connect auch dann verwaltet oder wie haben Sie das gemacht?
Genau, alles Dart Connect, wo auch die PDC und das ganze Zeug. Also WDF läuft eigentlich fast immer über Dart Connect.
Hm.
Das ist ja ein WDF-Turnier.
Ja, schon absolut krass. Also ich habe es mir auch fest vorgenommen, nächstes Jahr auch irgendwie das einzurichten, da mit dem einen oder anderen Kumpel hinzufahren. Einfach um das mal mitzuerleben. Wenn ich mir vorstelle, ich war letztes Jahr in Riesa, European Tour. Und da war ja dieser Rekord, Samstag, wo, glaube ich, 5.500 oder so in der Halle waren. Und das ist ja dann genau die Anzahl quasi, die da gespielt hat, alleine bei den Männern. Also kannst du ja in etwa vergleichen. Und wenn du das von der Menge dir vorstellst, also das muss wirklich, ist schon wirklich krass. Also das auf die Beine zu stellen, Chapeau.
Ja, und sportlich sage ich mal, naja, lief es so lala. Ich habe mir vielleicht ein bisschen mehr ausgerechnet. Es waren natürlich auch die Umstände dort so ein bisschen, ne? Das ganze Umfeld, das war was ganz absolutes Neuland für mich. So viele Menschen, ne? Und ich bin dann um die letzten 512 gekommen und bin sogar viertbester Deutscher geworden.
Oh, krass.
Ja.
Und wie lief das da vom Turniermodus? Also war direkt K.O.-Phase oder gab es da Doppel-K.O. oder wie haben die nicht gespielt?
Ja, also das ist immer Single-K.O. Also es kann passieren, du hast ein Spiel bis raus.
Okay, krass. Das natürlich, weil du kannst ja auch direkt am Anfang schon, da sind ja wirklich richtige hohe Kaliber dabei. Das ist natürlich dann krass, ne, vom Aufwand. Da bis 3 oder was spielt man da am Anfang?
Da spielt nur Best of Five, genau.
Ja, das ist natürlich schon krass dann, dass du da, wenn es schlecht läuft, in 15 Minuten dann auch deine Darts wieder einpacken kannst. Aber gut, für die ganze Erlebnis, denke ich mal, lohnt sich's trotzdem.
Ja, deswegen haben wir ja, aus dem Grund haben wir auch alle drei Turniere mitgenommen, also das Warm-up-Turnier, das Doppelturnier und das Single-Turnier. Und wir hatten noch einen jüngeren Spieler mit, der ist aktuell 17, der hat sogar Sonntag noch am Jugendturnier teilgenommen. Somit hast du ja quasi, auch wenn du immer dein erstes Spiel verlierst, 3 Spiele safe. Für 3 Spiele
Ja.
nach Holland fahren ist jetzt trotzdem nicht so pralle, aber das Erlebnis war es trotzdem schon wert.
Das glaube ich. Und wie war das mit Hotel und Co? Für alle, die jetzt vielleicht sagen, nächstes Jahr ist es für sie auch interessant. Hat man da noch irgendwas bekommen überhaupt im Umkreis oder?
Also wenn man sich zeitnah kümmert, kann man direkt in diesem Hotel schlafen, wo die Veranstaltung auch ist. Da muss man aber wirklich schnell sein und muss wahrscheinlich auch ein paar Mark mehr in der Hand nehmen, weil das ist schon ziemlich teuer dort. Wir haben uns schon ziemlich zeitig dort gemeldet, also beim Turnier angemeldet, haben uns dann aber dafür entschlossen, 10 Minuten zu fahren und wir haben dann in so einem Trailerpark tatsächlich geschlafen. War aber ganz cool, muss ich sagen. Also man konnte, also es ging, es war okay, sagen wir es mal so. Und haben dafür natürlich auch weitaus weniger bezahlt.
Ja, ist cool, dass überhaupt dann noch so eine Option gibt, finde ich, weil ich hätte jetzt sonst nämlich gedacht, dass man wahrscheinlich irgendwie ja nichts mehr kriegt, haben eine halbe Stunde Umkreis, aber wenn da noch Optionen sind, ist es natürlich umso besser. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass du da warst und dass du jetzt auch sagst, für dich hat sich hier lohnt, selbst wenn man eventuell schnell raus ist. Bei dir hat es jetzt sehr geklappt, dass du auch dann einige Spiele hattest und erfolgreich da bestehen konntest. Aber ja, auf jeden Fall krass. Also ich glaube, der ein oder andere Zuhörer wird wahrscheinlich damit auch noch gar nicht so doll in Kontakt gekommen sein. Deshalb Dutch Open, guckt euch das auf jeden Fall mal an. Und im nächsten Jahr vielleicht trifft man dann den einen oder anderen. Ich würde dann das Thema mal rüberschwenken und zwar zu dir und deinem persönlichen Spiel. Etwas, was nämlich immer Teil im Podcast hier ist, sind die persönlichen Ziele und Ambitionen. Wie sieht es bei dir aus dieses Jahr? Was sind da die konkreten Ziele? Und vielleicht auch mal so in so eine Fünf-Jahres-Perspektive, wo du ja hin würdest mit deinem Spiel, was so dein, ja, deine, naja, ich sag mal, dein Traum ist, aber auch das, wo du drauf hinarbeitest.
Also die Zielstellung für dieses Jahr hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Ich würde halt gern konstant die 70 spielen, wenn da mal ein Spiel dabei ist. Knapp unter 70 ist das für mich auch in Ordnung. Aber das würde ich gern dieses Jahr in Angriff nehmen. Wie gesagt, ob das klappt, das werden wir sehen. Fünf-Jahresplanung, also darüber habe ich tatsächlich noch nie nachgedacht. Da kann ich auch nichts dazu sagen, ehrlich gesagt. Also ich wüsste jetzt nicht, was in den nächsten 5 Jahren auf mich zukommt. Ich sage mal so die nächsten 2 Jahre oder dieses Jahr, okay, aber so weit habe ich tatsächlich noch nicht gedacht. Ich möchte natürlich
Nice.
wieder lokal so ein paar Turniere gewinnen. Ich habe letztes Jahr, ich weiß nicht, so 16 Pokale gewonnen. Sowas in die Richtung soll es auch wieder gehen, sage ich mal. Und ja, ich würde schon gern mal Q-School, das habe ich immer, damit liebäugel ich immer schon mal, aber dafür bin ich ganz ehrlich, dafür reicht's nicht.
Auf jeden Fall, um die Final Stage zu erreichen, wird es dann mit 70 noch schwer, ne, bei dem absolut krassen Niveau, was da mittlerweile unterwegs ist. Aber als Erfahrung wahrscheinlich trotzdem spannend. Aber die Next Gen war für dich jetzt ja nicht so eine Option, ne?
Habe ich auch geliebäugelt damit. Aber ich weiß nicht, hab einfach, nee, ich habe da irgendwie keine Lust so drauf gehabt. Ich weiß nicht warum, aber zurzeit ist das mit der ganzen WDF-Geschichte für mich ein bisschen interessanter. Also selbst wenn es weiter weggeht, wir haben jetzt auch schon über Flüge nachgedacht nach England und Schottland. Aber so PDC-mäßig, ist nicht, ist gerade irgendwie nicht so meins. Kommt vielleicht noch, aber derzeit keine Ambition.
Ja, wichtig ist ja auch nur, dass man überhaupt irgendwo einen Rahmen findet, wo man sich mit besseren messen kann, ne, dass man selber hochgezogen wird, auch weiterhin. Das ist ja bei der WDF auch absolut jedem der Rahmen. Der auch absolut krasse Leute unterwegs. Ich habe auch gesehen bei dir, du hast letztes Jahr auch einen 10-Data gespielt. Da
Ja.
würde ich auf jeden Fall die Frage stellen: Ihr habt es einen Pfeil auf den Neuner oder war schon vorher der eine Pfeil, der nicht gepasst hat?
Ja, es ging schon mit der ersten Aufnahme los, das waren nur 140.
Okay, alles klar. Weil der immer noch so ein Ding ist, hatte ich auch schon mit dem einen oder anderen, der vor dir jetzt hier zu Gast war, das Thema. Dann würde mich auch deine Meinung mal interessieren. Bei den Profis, oder du hast ja dann auch auf Turnieren schon Erfahrungen gesammelt gegen Leute, die auch 80 wahrscheinlich und mehr spielen. Was würdest du sagen, wie oft kommt es bei den absoluten Top-Leuten vor, dass die im Training Neuner werfen?
Also ich denke, das kommt öfters vor, als man denkt. Weil Training und Turniermodus zum beispielsweise, das sind zwei paar verschiedene Schuhe. Also ich denke, das kommt öfters vor, als man denkt.
Ich habe neulich, weiß jetzt nicht genau, in welchem Podcast das war. Ich höre ja natürlich auch die bekannten Dart-Podcasts, die sonst so über die Profis sprechen. Ich glaube, das war vielleicht bei Tops, Tops, Tops. Bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall war da auch so die Hypothese, dass wir in den nächsten 5 Jahren irgendwo das erleben werden, dass zwei Neuner hintereinander gespielt werden in einem Match. Also vom gleichen Spieler. Und da habe ich auch drüber nachgedacht und mich gefragt, weiß ich nicht, würdest du sagen, passiert, wir sehen das demnächst?
Was haben die gesagt? In nächsten wie vielen Jahren?
Innerhalb der nächsten 5 bis 7, glaube ich, oder so wurde gesagt.
Also ich könnte es mir tatsächlich auch vorstellen, weil das, was man kann ja auch den Dart von heute nicht mehr mit vor 20 Jahren vergleichen. Das ist ja, das Niveau ist ja weitaus besser. Und wenn ich mir jetzt einen Luke Littler angucke, dem könnte ich das auf jeden Fall zutrauen. Vielleicht sogar schon in den nächsten 2 Jahren.
Ja, es wäre natürlich was absolut Krasses, ne? Also da muss man wirklich sagen, das ist ja nicht ausdenkbar, wie das dann abgehen würde, auch live. Aber er hat ja schon bei der WM jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, hat er ja dieses eine Set gehabt, wo er 11, 11, 10 spielt. Was er dann schon in die Richtung geht letztendlich. Ne? Das ist ja schon sehr nah dran an der Perfektion.
Das stimmt, ja.
Wenn man sich das mal überlegt, so, also 11, 11, 10.
Einfach Wahnsinn.
Tja, wie sich das doch anfühlen muss vom Spiel her. Ne? Das muss ja. Ich finde jetzt so, wenn ich bei mir mein Spiel angucke, ich spiele jetzt momentan so eine 60 im Schnitt, habe ja doch Ausreißer nach oben an. Wenn ich jetzt so eine 75 spiele, dann komme ich mir ja schon vor, als wenn ich alles treffe. Und wenn ich mir dann das vorstelle, wie das ist, wenn die dann 120 ins Board hauen im Schnitt, das muss so wahnsinnig sein vom Gefühl.
Ja, du denkst, du bist unbesiegbar.
Ja, und dann hast du aber so einen Gegner dastehen, der eventuell trotzdem noch das Leck wegcheckt, wenn du einen Pfeil dann nicht machst zum perfekten Spiel, ne? Also
Ja.
ist schon wirklich brutal, was da passiert ist die letzten 3, 4 Jahre.
Absolut.
Und da können wir auch gleich ansetzen. Das ist nämlich auch was, weil ich jeden frage, der hier zu Gast ist. Wer sind deine Lieblingsspieler im Profibereich?
Also, ich muss dir sagen, ich finde im Profibereich die Spieler vielleicht bis auf zwei, drei Ausnahmen durchweg alle so sympathisch, absolut tolle Sportler. Ja, also da gibt es da eigentlich keinen, den man, wo man jetzt sagt, na, den kann ich vielleicht jetzt nicht leiden oder so, aber die sind ja durch die Bank weg alle. Ja, alles coole Socken, muss ich sagen. Und mein Lieblingsspieler aus der PDC ist Gervin Price.
Da wird der eine oder andere mit der Stirn runzeln, der zuhört. Ich persönlich mag ihn auch sehr. Ist auch einer meiner auf jeden Fall Top 10 Spieler vom Sympathiegrad her. Warum findest du den so gut?
Ich weiß nicht, ich habe, das waren so die ersten Spiele, die ich da auch gesehen habe, und da war meistens er zu sehen, und irgendwie hat mir das so gut gefallen, wie sein Ehrgeiz, wie er das auch auf der Bühne zum Ausdruck bringt und so. Klar hat er auch wahrscheinlich mal ein paar Fehler gemacht vor ein paar Jahren, aber mittlerweile ist er schon ein sehr, sag ich mal, sportlicher Spieler.
Ja, definitiv. Und ich mag das auch eigentlich so, dieses mal aus sich rauskommen und so. Ich finde das prinzipiell auch was in den Sport rein gehört irgendwo, diese Emotionalität. Und habe mich auch gefreut, dass er dieses Jahr einen sehr guten Start erwischt hat. Jetzt gerade Players Championship Event ja auch gewonnen. Und wenn ihr das hört, ist das schon ein paar Wochen her, weil wir ein bisschen vorproduzieren. Aber genau, also ich bin da beide. Ich finde den auch sehr sympathisch.
Ich verstehe auch die Leute, die vielleicht ein Problem damit haben, aufgrund der Sachen, die da mal vorgefallen sind mit Anderson und etc. Das verstehe ich alles, aber man muss nicht immer so nachtragend sein, finde ich. Und er ist mittlerweile sehr, sehr fair geworden. Das muss man einfach sagen. Und wenn man davon aus, oder wenn man jetzt sich sagt, okay, ich kann das nicht leiden, weil der sich vielleicht zu sehr freut, wenn er mal eine, der ist ja tatsächlich manchmal auch so, wenn er nur eine 100 wirft, ne, wenn, es war aber dann wahrscheinlich eine wichtige 100, wenn man davon dann ausgeht, deswegen kann ich den jetzt nicht leiden oder warum auch immer, das kann ich dann nicht verstehen. Für die Sachen von früher, ja. Aber das, was derzeit läuft, kann ich das, also dann gibt es eigentlich keine Argumente dagegen, sagen wir mal so.
Ja, und man sollte vor allem sowieso immer nicht persönlich werden, ne? Das ist ja eh so ein Ding im Internet und Co. Weil letztendlich saß keiner von uns mit ihm mal irgendwo an der Bar und hat 2 Stunden privat gequatscht. Und
So ist
solange
es.
das nicht passiert ist, ne, sollten wir da eh mal den Ball ein bisschen flach halten. Und ich hatte, glaube ich, gesehen bei dir noch, wenn ich richtig bin, du hast auch in Gewitzberg ein großes Turnier, wo du gemeldet bist.
Genau, bei
Ist das die?
der Fair Trophy.
Genau, im Sommer, ne?
Genau.
Da werden wir uns auf jeden Fall dann auch persönlich mal sehen.
Oh,
Da bin ich
schön, da freue ich
nämlich,
mich.
ja, genau, ist cool, da können wir uns auch mal in die Augen gucken. Da
Ja.
bin ich nämlich auch gemeldet, habe mich jetzt letzte Woche angemeldet. Für den einen oder
Cool.
anderen, der vielleicht jetzt zuhört und Interesse hat. Es müssten auch noch, glaube ich, ein paar Plätze aktuell frei sein. Also müsst ihr einfach mal gucken, bei 2K ist die Anmeldung, wo man das dann sieht. Und ich habe auf jeden Fall gesehen, wir beide. Können uns wahrscheinlich im Finale nicht treffen schon mal, weil Jermaine Wattimena hat auch wieder gemeldet.
Das Ja, schade.
Ansonsten hätte ich uns da natürlich gesehen, aber so dann nicht.
Dann wird es wahrscheinlich nichts, das stimmt.
Genau, für mich, ich bin gespannt, warst du letztes Jahr schon bei der Trophy bei?
Nee, ich bin da jetzt im Sommer das erste Mal in Gebelsberg.
Okay, ich bin selber nehme ich auch, weil für mich ist es ja auch ein weiter Weg hier aus dem Norden. Also es sind, glaube ich, 6 Stunden Fahrt oder so. Wir haben auch 2 Nächte dann da Hotel gebucht. Und für mich ist auch das größte Datum hier, wo ich selber bisher mitspielen werde. Deshalb bin ich da sehr gespannt drauf. Freue mich echt.
Cool. Da müssen wir uns auf jeden Fall mal treffen und ein bisschen quatschen.
Genau, da können wir mal einen kleinen Turnierbericht dann auch machen. Auch für euch im Podcast werdet ihr natürlich was mitbekommen von dem Turnier, weil der dann doch spannend wird. Und ich hoffe auch, dass ich den ein oder anderen Spieler fort Mikro kriege an den Tagen. Weil da ist doch einiges, was Rang und Namen hat unterwegs.
Das stimmt.
Alles klar, Daniel, wir sind doch schon fast wieder am Ende von der Zeit her. Ich mache es immer so, dass ich gerne das Schlusswort übergebe. Und vielleicht kannst du noch mal den Haupttipp, den du dir selber geben würdest, wenn du jetzt vor 3 Jahren, als du gerade angefangen hast mit Dart, sozusagen mit dir jetzt reden würdest, was würdest du dir selber sagen und mit auf den Weg geben?
Ich würde mein Gegenüber sagen, wenn ich mein eigenes Gegenüber wäre, würde ich zu mir sagen, Daniel, nimm alle Turniere mit, die du kannst. Weil das ist eine Sache, die hat mich auch unwahrscheinlich nach vorn gebracht. Gerade was so Nervosität angeht, das hilft auf jeden Fall. So viel wie möglich mitnehmen, egal wie man sportlich abschneidet, das immer wieder mitnehmen, sich in solche Situationen zwingen, möglichst, sage ich mal, vielleicht trotzdem irgendwo sportlich weit kommen, dass die Situation immer krasser wird, ne? Weil in einem Halbfinale ist wahrscheinlich das Mentale anders als in einem Gruppenspiel. Ja, sich immer in die Situation reinzwingen oder unangenehme Gegner sich suchen, ne? Mit denen man vielleicht nicht so gut klarkommt. Das ist wichtig, immer wieder, immer wieder. Und dann kommt alles von ganz alleine, denke ich. Man muss natürlich auch trotzdem mental fit sein, ne?
Ist ein sehr, sehr schöner Ansatz nochmal, weil damit können wir euch jetzt auch als Zuhörer entlassen aus der heutigen Folge. Nämlich nochmal die Motivation mitnehmen. Meldet euch an, guckt bei 2K rein, guckt bei anderen Seiten, bei Facebook und Co. Schaut, dass ihr Turniere findet, denn das ist einfach was anderes, als bei sich im Keller oder im Hobbyraum zu spielen. Da bin ich voll und ganz bei dir. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Und freue mich, dass wir uns dann ja im Sommer mit Sicherheit auch mal auf eine Bratwurst und ein Bierchen treffen werden bei dem Turnier. Und sage in der Hinsicht Good Darts an alle und bis zur nächsten Folge. Danke, Daniel.
Danke auch, ich bedanke mich ganz recht herzlich für die Einladung.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Rising Darts. Jetzt mit 5 Sternen bewerten und das Projekt unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.